Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Elmar Fulda. Er ist Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Mit ihm spreche ich über die Leitung einer Kunsthochschule und seine jahrelange Erfahrung als Regisseur im Musiktheater und Schauspiel. Los geht's!
Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Mein heutiger Gast ist Professor Elmar Fulda. Der gebürtige Münchner hat Germanistik und Theater- und Musikwissenschaften studiert und unter anderem als Regisseur für die Oper und das Musiktheater gearbeitet, zum Beispiel an der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf-Duisburg. Anschließend war er für viele Jahre freischaffender Regisseur in Musiktheater und Schauspiel. Bevor er Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main wurde, war er Vizepräsident für künstlerische Praxis an der Musikhochschule Weimar und er unterrichtete dort als Professor im Fach Musiktheater. Was ihn gereizt hat, aus der künstlerischen Praxis ins Management einer Hochschule zu wechseln und welche Gemeinsamkeiten beide Themen haben, darüber und noch viel mehr unterhalten wir uns jetzt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Fulda. Herzlich willkommen zum Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie mitmachen.
Sehr gerne.
In Frankfurt in Takt, also Frankfurt in Leerzeichen Takt, das ist das Magazin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, da haben Sie unlängst ein Editorial geschrieben unter der Überschrift Der magische Moment. Und Sie beginnen diesen Text mit der Frage, Zitat, wie entsteht Kunst? Wann passiert es, dass aus Skizzen, Entwürfen, dem Ausprobieren, Verwerfen und dem Neuen Versuchen etwas Gültiges wird? Zitat Ende. Und Sie führen dann aus, das sei zwar eigentlich eine Kinderfrage, aber versuchen dann doch, sie zu beantworten. Wie lautet denn Ihre Antwort darauf? Wann und wie entsteht Kunst?
In diesem Editorial habe ich mich ein bisschen um die Antwort gedrückt, weil das ist ja gar nicht so einfach zu sagen. Das, was wir hier tun, ist, dass wir versuchen, erstmal die Rahmenbedingungen genau zu erforschen. Das heißt, man will erstmal genau gucken, was ist denn möglich? Und dann bereitet man sich vor, man probiert aus, man verwirft, man findet neu. Und am Ende hat man das Gefühl, jetzt ist es ein Musikbeitrag, ein Schauspiel, ein Tanzbeitrag, der passt. Und dann trifft man auf das Publikum, auf den Zuschauer, den Zuhörer. Und dann hofft man, dass eben eine besondere Kommunikation entsteht, dass alle das Gefühl haben, es entsteht ein Moment, der größer ist, der einen Ausblick auf das Leben gibt, der etwas ganz Besonderes darstellt. Und das ist vielleicht der Moment, wo diese Kunst entsteht.
Also es geht um Kommunikation und Interaktion und eben, so verstehe ich Sie ausdrücklich, nicht nur um die Kompetenz in der Sache an sich.
Also die Künste, mit denen wir uns hier beschäftigen, haben was mit der Bühne zu tun. Es geht immer um die Kommunikation. Es sind immer Künstler auf der einen Seite, die etwas vorstellen und ein Publikum, was zusieht, zuhört. Das ist selbst bei den Lehrämtern in der Schule so, zwischen dem Lehrer und den Schülern. Und das ist immer ein Kommunikationsprozess. Es gibt im Theater, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es diesen schönen Ausdruck zu sagen, ja, heute Abend ist das Publikum indisponiert. Das klingt jetzt erstmal arrogant, meint aber, dass das Publikum jeden Abend anders reagiert. Und das macht das ja auch spannend, weil das heißt im Grunde anders als im Kino läuft der Film immer gleich ab. In der Musik, im Tanz, im Theater ist jeder Abend ein bisschen anders, weil, das ist ein bisschen wie im Kasperltheater, je nachdem, wie das Publikum reagiert, wird auch das Bühnengeschehen anders weitergehen. Und das ist auf der einen Seite ist es eine Herausforderung, weil man genau weiß, wenn es heute Abend toll war, wenn heute Abend alle das Gefühl haben, sie haben diesen besonderen Moment erlebt, dann ist das keine Versicherung, dass es morgen Abend wieder so ist. Oder umgekehrt gesagt, wenn es heute Abend nicht so doll geworden ist, hat man morgen Abend eine neue Chance.
Inwiefern hat diese Herausforderung damals, als Sie als Regisseur gearbeitet haben, Ihre Arbeit direkt beeinflusst? Also haben Sie da schon in der Erarbeitung eines Stückes über die Interaktion mit dem Publikum und die Kommunikation nachgedacht oder blendet man das im künstlerischen Schaffensprozess noch komplett aus, konzentriert sich erstmal auf das Stück und dann am Ende bei der Vorstellung, da geschieht halt etwas oder auch nicht?
Also man blendet es zunächst mal ein bisschen aus, weil man versucht ja seine Lesart oder man versucht gemeinsam mit den Schauspielern und den Sängern eine Lesart des Stückes zu finden. Ich als Regisseur habe das immer so am Anfang in der Probenzeit so erklärt, dass wir versuchen, in der Probenzeit ein Bild zu schaffen. Wir versuchen, das Flussbett zu bauen. Und es kann sein, dass es dann am Abend das Wasser schneller, langsamer, mehr rechts, mehr links schwimmt. Aber es muss klar sein, in welche Richtung es grundsätzlich geht. Die Varianten sind dann jeden Abend möglich. Und ich war lange Zeit, bevor ich Regisseur wurde, bevor ich ans die Hochschule gekommen bin, war ich Spielleiter an einem großen Opernhaus, wo jeden Abend gespielt wurde, und habe da eigentlich gelernt, dass das, was man auf Proben vereinbart, das ist so eine Art von Fahrplan. Das ist ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Man überlegt sich, wann man wo sein möchte, aber es kann dann eben ganz anders kommen. Und man muss sich auch diese Freiheit geben, weil das ist das Besondere eben dann, was an dem Abend entsteht. Und dadurch hat ein Publikum auch das Gefühl, das, was da oben auf der Bühne passiert, ist für uns in diesem Moment gemacht.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie waren Spielleiter, Sie waren Regisseur. Und diese Vielfalt an Erfahrungen, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich auf das Gespräch sehr gefreut habe. Denn soweit ich das beurteilen kann aus der Recherche, haben Sie diese Arbeit sehr leidenschaftlich ausgeübt, sehr erfolgreich auch. Und Sie sind dann trotzdem, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Widerspruch ist, werden wir gleich erfahren vielleicht, Sie sind dann trotzdem Professor geworden, zunächst in Weimar und schließlich dann im Oktober 2018 Präsident hier der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Ist es Ihnen denn schwer gefallen, Ihre künstlerische Arbeit für diese Karriereschritte ein Stück weit zurückzustellen und dann ja irgendwann auch vorerst aufzugeben?
Nein, eigentlich nicht. Ich sehe das auch nicht als ein Zurückstellen. Also der erste Schritt, den ich gemacht habe, war ja von dem Theaterregisseur zur Professur. Und das war für mich ein recht konsequenter Schritt, weil ich wollte gerne wissen, wie es wirklich funktioniert. Also das war eigentlich mein Antrieb. Und in dem Moment,
wie ist das gemeint, wie es wirklich funktioniert?
Also wie entsteht auf der Bühne wirklich ein Dialog? Wie entsteht wirklich Kunst? Wie entsteht dieses Kunstwerk, Musiktheater? Und wenn ich als Regisseur arbeite, dann habe ich es mit Profis zu tun, die das eigentlich im Grundsatz wissen, und man arbeitet eher inhaltlich. Mich hat aber häufig interessiert, das auch mit Menschen erstmal grundsätzlich nochmal zu hinterfragen, die es doch nicht mitbringen, ja, oder die nur Teile davon mitbringen. Und in dem Moment, wenn ich etwas genau erklären können muss, dann sollte ich mir vorher Gedanken gemacht haben, wie es im Detail funktioniert. Und das fand ich einen spannenden Entdeckungsprozess. Ich fand auch spannend, dass es junge Leute gibt, die sagen, mich interessiert dieses Musiktheater. Also Musiktheater, das ist ja das meine Kunst, wofür ich brenne. Und ich möchte das lernen. Und ich weiß noch nicht so viel darüber, aber ich möchte es erstmal erfahren. Ich möchte es entdecken. Und dieser gemeinsame Entdeckungsprozess, was möglich ist mit diesem Medium, dass Menschen auf der Bühne singen und dadurch in eine Kommunikation eintreten, das fand ich hochspannend. Der Regisseur ist ja oder gilt ja gemeinhin als so ein bisschen als so ein Diktator und Bestimmer. Das stimmt natürlich nur zur Hälfte. Ich finde, der Regisseur hat vielmehr etwas von einem Eunuchen. Er weiß nämlich genau, wie es geht, ist aber nie dabei. Das heißt, also es ist ja immer die Aufgabe eines Regisseurs, einen Rahmen zu schaffen, Wege festzulegen, zu ermöglichen. Also ich habe es immer als meine Aufgabe gesehen, dass ich die Menschen, die dort oben sind, besser mache, dass ich ihnen helfe, besser oder das Beste rauszukehren. Das heißt, ich habe mich immer als Ermöglicher, als Geburtshelfer verstanden. Was nicht so gut, finde ich, funktioniert, wenn man Menschen dazu zwingt, Dinge zu tun. Dann machen sie es vielleicht auch, aber sie machen es nicht aus innerer Überzeugung und sie legen nicht diesen Mehrwert dazu. Sie legen nicht diese eigene Energie dazu, diese eigenen Gedanken, die man braucht, damit es richtig toll wird. Und davon, von diesem Ermöglicher, war es für mich kein so großer Schritt, Hochschulpräsident zu werden, weil auch hier ist meine Aufgabe, Rahmenbedingungen festzulegen, Möglichkeiten zu eröffnen, Geld ranzuschaffen, Leute zusammenzubringen. Ich verstehe mich so ein bisschen als Trüffelschwein. Also das heißt, ich versuche einfach die Chancen zu entdecken, die es auf dieser Welt gibt, und versuche, dass wir gemeinsam hier was ganz Besonderes schaffen können.
Hier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, könnten Sie von dieser Hochschule ein bisschen was erzählen? Welche Arten in Anführungszeichen von Studierenden haben Sie? Welche Schwerpunkte haben Sie hier?
Also wir verstehen uns ja als Universität, und in dem Begriff Universität steckt die Behauptung, dass wir hier den Kosmos der performativen Künste abbilden. Das heißt, man kann hier jede Form von Musik, Tanz und Theater erleben und erlernen. Das stimmt natürlich nicht ganz so. Wir haben natürlich schon Traditionen. Wir kommen sehr stark aus der klassischen Musik, haben aber zum Beispiel auch andere Musikformen. Also wenn Sie bei uns Lehramt studieren wollen, also in die Schule gehen wollen, wo Sie selbstverständlich mit aktuellster Musik konfrontiert sind, können Sie das bei uns auch lernen. Grundsätzlich haben wir diese drei großen Bereiche, oder eigentlich sind es vier große Bereiche. Das ist die Musik, das ist der Tanz, das ist das Theater und das ist die Vermittlung dieser drei Künste. Und es gibt etwa knapp 1000 Studierende hier und etwa 300, 350 Lehrende. Und das ist eben, auf der einen Seite sind wir eine Stelle, wo unterrichtet wird, aber wir sind eben auch ein großer Kunst- und Kulturtanker. Aber wir machen dauernd Kunst, ja. Das heißt, Sie können hier fast jeden Abend irgendwas erleben. Und wir verstehen uns schon als eine Stelle, wo man auch Zukunft erleben kann. Also wir wollen auch ein Labor der Künste sein und Dinge ausprobieren. Also nicht nur das vermitteln, was man sozusagen üblicherweise tut, sondern wir wollen auch unsere Künstlerin weiterentwickeln. Aber wir haben ja eine große Chance, ja. Wir sind ein Haufen von hochambitionierten, begeisterten Menschen, die unter keinen größeren kommerziellen Druck stehen. Und das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, um in diesen genannten Bereichen neue Dinge auszuprobieren.
Wie sich auch das weiterentwickelt im Bereich Digitalisierung und was da sonst an Trends noch ansteht und auch schon hereingebrochen ist, besprechen wir gleich noch. Auf der Website der Hochschule ist zu lesen, die Hochschule selbst sehe ihre zentrale Aufgabe darin, die Studierenden zu professionellen und sozial verantwortlich handelnden Künstlern, Pädagogen und Wissenschaftlern auszubilden. Was zeichnet denn für Sie einen professionellen und auch sozial verantwortlich handelnden Künstler aus?
Das sind verschiedene Sachen. Also das Ziel, unser großes Ziel ist der denkende Künstler. Also ich glaube, es muss uns gelingen, dass wir Intuition und Reflexion verbinden. Es gibt in jeder Kunst, gibt es Dinge, da reflektiere ich. Ich versuche mich zu erkundigen, was haben andere gemacht, was war früher, was ist heute. Und es gibt Dinge, die mache ich intuitiv. Und das muss man zusammenbringen. Kunst entsteht niemals im luftleeren Raum. Es steht immer innerhalb einer Gesellschaft und greift Strömungen auf. Kunst hat auch eine ganz wichtige Funktion, weil es Menschen zusammenführt. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft, das ist das Wichtige, das treibt unsere Gesellschaft voran. Ich glaube, wenn wir zurückblicken, sowohl heute als auch gestern, waren auch immer sogenannte Narrative, Geschichten, Dinge, die Menschen und Gesellschaft zusammenhalten. Deswegen sind wir da ganz selbstbewusst. Wir haben einen ganz wichtigen Beitrag auch zu dieser Gesellschaft zu leisten. Wir brauchen immer beides. Unsere Studierenden sollen sich erstmal hier eingraben. Wir haben ja die Möglichkeit, dass man die ganze Nacht üben kann und machen kann. Ja, man kann hier wirklich 24 Stunden erstmal mit sich, seiner Kunst sich beschäftigen. Das muss aber dann den nächsten Schritt auch tun. Muss hinausgehen, muss sich konfrontieren, muss Leute suchen, muss die begeistern, muss deren Kritik, deren Feedback anhören. Und dann gerät automatisch kommt dieser andere Aspekt dazu.
Also Aspekte wie Intuition und ein Gefühl auch dafür, wie man vielleicht auch mal improvisiert oder sich verhält auf der Bühne. Ja. Und dafür versuchen Sie den Rahmen zu schaffen, indem Sie zum Beispiel Räumlichkeiten zur Verfügung stellen in der Lehre. Wahrscheinlich gibt es auch viele Live-Events, das haben Sie gerade auch schon angekündigt.
Wir haben etwa so 400 Veranstaltungen machen wir pro Jahr. Also fast jeden Abend gibt es irgendwie mal kleinere, mal größere. Mal sitzen da nur 5 Leute, mal sitzen da 500 Leute, wo ich als Studierender ausprobieren kann, was kann ich mit meiner Kunst erreichen.
Vermutlich ist das von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich, aber wie kann ich mir den Aufnahmeprozess hier vorstellen? Wonach suchen Sie in zukünftigen Studierenden?
Also im Gegensatz zu einer anderen Universität können Sie hier nicht studieren, ohne eine sogenannte Eignungsprüfung, wie wir das nennen, bestanden zu haben. Also wenn Sie gestern auf dem Flohmarkt eine Geige kaufen, können Sie nicht heute zu uns kommen und sagen,
Da bin ich,
ich würde gerne Geige lernen, sondern die allermeisten Studierenden haben einen relativ langen Vorlauf bereits gehabt und haben eben eine Art Grundausbildung schon genossen. In der Eignungsprüfung schauen wir uns an, erfüllt der Studierende bestimmte Grundvoraussetzungen, was das Talent betrifft, was auch die physische und psychische Disposition betrifft. Und er schaut im Idealfall andersrum, ob wir für ihn die Richtigen sind. Das ist mir also ein ganz wichtiger Punkt. Für den Studierenden, für den Bewerber sieht es immer so aus, er muss vor uns bestehen. Aber es ist ja andersrum genauso. Wir müssen ja auch vor ihm bestehen, weil wir sind ja wir sind überall Exzellenzstudiengänge, es sind ganz wenige, die bei uns studieren und die lassen sich auf uns ein und wir lassen uns auf die ein. Und das Studium ist im Grunde eine Art von Vertrag, dass man sich jetzt für das Bachelor- und das Masterstudium miteinander aushält und dass man aber auch gemeinsam Dinge erreichen möchte. Und das versucht man in der Eignungsprüfung herauszufinden, ob wir zueinander passen.
Sie haben ja früher, als Sie Professor an der Weimarer Musikschule waren, auch selbst viele Eignungsprüfungen durchgeführt. Worauf haben Sie denn selbst persönlich ganz besonders geachtet?
Mich hat interessiert, ob dieser Mensch da oben was erzählen möchte. Es kann sein, dass er noch nicht genau weiß, wie er das erzählt, aber den Wunsch, etwas zu transportieren, mir seine Weltsicht mitzuteilen, dieser Grundwunsch, dieses Grundbedürfnis muss da sein. Sonst ist es schwer. Dann habe ich immer darauf geachtet, ob es eine Möglichkeit gibt, spontan auf Publikum zu reagieren. Also wir hatten auch immer so einen Improvisationsteil, wo meistens war es so, dass die Studierenden einen Text auch mitgebracht haben aus einem Schauspiel, aus einer Opernszene. Und dann habe ich ihnen einfach Begriffe zugeworfen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer Telefonzelle und rufen Ihre Freundin an und jetzt benutzen Sie diesen Text, ja. Und dann haben die das irgendwie eine Minute gemacht oder zwei, dann haben sie gesagt, jetzt sind Sie bei dem Bus oder auf der Straße und das Handy funktioniert gerade nicht, ja. Das heißt, ich wollte rauskriegen, wie spontan können die auch reagieren.
Also auch wieder Kommunikation, Interaktion.
Dann gab es natürlich, ich habe ja Sänger ausgebildet, die Kollegen, also eine Eignungsprüfung ist immer eine ganze Kommission, haben darauf geachtet, gibt es denn eine grundsätzliche Fähigkeit zu hören? Gibt es eine Möglichkeit mit Stimme, mit der Modulation, mit Farbe, mit Artikulation von Stimme Geschichten zu erzählen? Hat der da ein Gespür dafür? Dann werden auch so ganz basale Sachen abgefragt, Musikalität, Hörvermögen. Also insgesamt ist es wahr, ist in diesem Gesangsbereich, ist in vielen Bereichen ist es sehr komplex. Wir haben übrigens hier auch eine Eignungsprüfung im Bereich der Lehrerausbildung. Also weil auch da wollen wir vorher wissen, was treibt diesen jungen Menschen um, warum möchte er vor so eine Klasse treten und was möchte er ihnen denn erzählen und hat er ein Gespür dafür? Weil da ist es ja noch viel wichtiger, diese Kommunikation, als in der Konzertsituation. In der Konzertsituation kommen Menschen, die meistens freiwillig dorthin kommen und auch bereit sind, etwas dafür zu zahlen. Die Schüler sind ja zwangsverpflichtet, ja. Die kommen ja nicht unbedingt gerne dorthin, sondern sie müssen, ja. Und da ist es ja eigentlich noch schwieriger, die zu fangen. Und das gelingt ja auch. Ein guter Lehrer kann das. Wir haben alle gute Lehrer erlebt. Und das kann man auch zum Teil lernen, wie ich auftrete vor einer Klasse, dass die Klasse mir zuhört. Aber auch da muss es so ein Grundverständnis, so ein Grundtalent geben, was wir erkennen wollen. Und dann sagen wir, okay, jetzt geht's los, jetzt machen wir gemeinsam was draus.
Schauspiel, Musik, das sind, soweit ich das beurteilen kann, auch zum Teil relativ harte Branchen. Wie steht's denn um die Berufsaussichten? Was sind übliche Karrierewege Ihrer Absolventen und Absolventinnen?
Ich glaube, man sollte einmal in seinem Leben versuchen, das zu realisieren, was einem wirklich liegt, was man wirklich möchte. Und unsere Aufgabe als Lehrende, als Hochschule ist es, das zu unterstützen, aber auch zu reflektieren und eventuell zurückzuspiegeln, wenn wir glauben, in den und dem Kontext kann das funktionieren, in den gewünschten Kontext vielleicht nicht. Ich möchte Ihnen so ein Beispiel sagen. Ob Sie als Solist auf der Opernbühne stehen oder im Chor singen, da ist der Unterschied in der Qualität des Sängers nicht so hoch. Manchmal gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ja. Es kann aber sein, dass der Studierende im Laufe seines Studiums herausfindet, dass er lieber als Team auftritt. Dass er das, ihm das wichtig ist, dass er diesen Schutz, dass er diese Unterstützung braucht und dass er dann besonders gut ist. Oder er stellt fest, er ist eben ein Leithammel. Er braucht das da vorne stehen. Er braucht dieses Gefühl. Dann ist er besonders gut. Das heißt, die Aufgabe während des Studiums heißt, ich finde meine Stimme. Ich finde meinen Platz. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Platz auf dieser Welt und er muss nur finden, wo er ist. Und insgesamt haben wir eine relativ gute Erfolgsaussicht. Ja. Es wird nicht immer die gerade Karriere geben, aber das gibt es ja in fast keinem Beruf mehr. Also es war auch nicht so, dass ich mit 5 zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich will Präsident werden. Ja. Das war eher Feuerwehrmann oder solche, diese traditionellen Berufe. Ja. Das heißt also, unsere Aufgabe ist auch erstmal, der Student findet seine Stimme und er erkennt auch die Möglichkeiten. Dieses Berufs Vorbereitende, finde ich, ist etwas, was im zweiten Teil des Studiums einsetzen muss. Also wenn ich am ersten Tag mir überlege, was ich sozusagen aus dem Beruf mache, kann es sein, dass ich irgendwie meine Chancen gar nicht erkenne, weil ich auf eine bestimmte Sache hinlaufe. Deswegen erstmal austoben, ausprobieren. Und dann im zweiten Teil des Studiums überlegen, gerade in künstlerischen Fächern, wenn ich weiß, was mein Beitrag ist, wo ich stark bin, dann überlege, in welchem Berufsfeld kann ich das realisieren. Und ich gehöre da nicht zu den Pessimisten, die glauben, dass das Abendland am Untergehen ist, sondern ich denke, es gibt gerade durch das Internet und die ganzen neuen Medien unendliche Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen und seinen Platz zu finden.
Wie war das denn bei Ihnen selbst? Sie haben ja Germanistik, Theater und Musikwissenschaft studiert. Mit welchem Ziel haben Sie Ihr Studium begonnen? Beziehungsweise wie haben Sie sich zu Beginn Ihres Studiums Ihre berufliche Zukunft vorgestellt?
Naja, bei mir war es eigentlich ein bisschen andersrum. Also ich wollte unbedingt zum Theater. Das war mein großer Traum. Und dann kam ich ans Theater und dann habe ich so die ersten Regieassistenzen gemacht und dann lernte ich einen Regisseur kennen, der ein schreckliches Stück zum 7. Mal inszenieren musste. Und dann dachte ich mir, naja.
Er fand es auch selber schrecklich?
Nein, er fand es gut, glaube ich. Ja, also ich fand es schrecklich. Ja, ich fand die Arbeit mit ihm wunderbar. Es war auch ein wunderbarer Mensch. Aber die Vorstellung, dieses Stück 7-mal inszenieren zu müssen, fand ich schrecklich. Mir wurde es später dann dasselbe Stück 2-mal angeboten. Ich habe es auch 2-mal abgelehnt. Ja, aber damals dachte ich, ach, ich mache noch mal den Umweg über das Studium. Das heißt, also ich gucke irgendwie noch mal, wie kann ich erstmal noch mal mein Hirn beschäftigen? Was gibt's noch für Möglichkeiten? Und ich habe dann im Studium eigentlich ganz viele Sachen gemacht, die hatten gar nichts mit Theater zu tun. Also ich habe irgendeine mittelalterliche Neumann-Handschrift entschlüsselt und eine Aufführungsfassung hergestellt. Gut, hat auch was mit Theater zu tun vielleicht, aber es war kein so direkter Weg dann. Und aber es war bei mir relativ klar, ich will was mit diesem Ding Theater zu tun haben.
Und woher kam dieser Impuls so früh?
Das war etwas, was ich in meiner Jugend und Kindheit herausgestellt hatte, dass mich das interessiert. Also ich bin aufgewachsen mit der Augsburger Puppenkiste. Das waren ja damals die Fernsehsendungen. Es kam zwar aus Augsburg, aber es wurde beim Hessischen Rundfunk hier aufgezeichnet. Und das hat mich fasziniert. Und dann, wir wohnten damals in der Nähe von Augsburg. Wir sind da hingefahren und ich durfte hinter die Kulisse gucken und habe dann selbst Puppen gebaut und im Keller nachgespielt. Also so ganz klassisch, ja. Und ich habe dann bald gemerkt, aber dass der Platz auf der Bühne nicht so meiner ist. Also das war mir ein bisschen unangenehm. Also da irgendwie immer den jugendlichen Liebhaber geben und immer alle Frauen küssen müssen, das war zu dem Zeitpunkt war das unangenehm für mich, ja. Hat sich geändert. Aber deswegen dachte ich mir, ja, es ist irgendwie, mein Platz ist doch vor der Bühne.
Und das hat sich dann im Studium gefestigt, diese Erkenntnis? Sie haben ja gerade auch schon beschrieben, dass das Studium so ein Stück weit eine Ortsbestimmung sein kann. Die Stimme finden, haben Sie als Formulierung benutzt. War das so bei Ihnen? Oder ist das dann erst später entstanden, dieses Bewusstsein?
Also ich bin jetzt kein so gutes Beispiel, ja, eigentlich in dem Fall, weil ich hatte ein Angebot gehabt, ans Theater zu gehen, dann schon vor Studiumende. Ich hatte in den Semesterferien immer hospitiert und habe einen Intendanten in Düsseldorf an der Oper kennengelernt und er hat mich eingeladen, als Regieassistent und Spielleiter dorthin zu gehen. Und da war ich mit dem Studium nicht fertig, ja, und habe dann überlegt, was mache ich? Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal an und habe dann in den ersten Theaterferien dann meinen Abschluss gemacht. Es war sehr kompliziert und das habe ich irgendwie dann noch hinbekommen, war auch ganz gut so. Aber das Studium hat mir schon eine viel breitere Basis gegeben. Also diesen anderen Weg, den gibt es im Theater ja auch, über Regieassistenzen sozusagen so wie eine Art in eine Lehre zu gehen und dann seinen eigenen Weg zu finden, das ist ja auch ein möglicher Weg, den fand ich jetzt für mich nicht so gut, ja, weil ich immer dieses Reflektieren und Denken, das diesen breiten Blick, das brauchte ich immer für mich.
Und ist das auch was Sie da im Studium gelernt haben, wovon Sie heute noch profitieren, genau an dieser Stelle, das breite Reflektieren? Oder gibt es da andere Dimensionen, wo Sie sagen, nee, da, an dieser Stelle hat mich das Studium sehr gut auf meine Arbeit vorbereitet?
Das Studium schafft Netzwerk. Das Studium zwingt, zumindest mein Studium, zwang mich dazu, in die Tiefe zu schauen. Also einfach bestimmte Sachen wirklich in die Tiefe zu bohren und auch nicht nachzulassen. Und das war etwas, was schon immer wichtig war für mich.
Worin haben Sie später als Regisseur im Musiktheater und auch im Schauspiel Ihre wichtigsten Aufgaben gesehen?
Ja, die wichtigste Aufgabe heißt, die Premiere 1930 findet statt. Das ist die zentrale Aufgabe. Also das heißt, ich hatte es einmal gehabt, dass da sagt der Intendant, ja, so, hier haben Sie mein Haus. Ja. Wir sehen uns wieder am Tag der Premiere. So ein bisschen ist das, ja. Das heißt, Sie kommen dorthin, meistens ja als Team mit einem Ausstatter noch oder Bühnenkostümbildner, vielleicht ein Dramaturg. eventuell auch ein Dirigent. Und jetzt versuchen Sie innerhalb von 6 Wochen etwas auf die Bühne zu bringen mit den Ressourcen, die vorhanden sind, wo ein Publikum hinterher sagt, ja, das hat uns einen besonderen Blick auf die Welt eröffnet. Und das heißt, ich als Regisseur bin verantwortlich, dass nach 6 Wochen dieses Ding fertig ist. Und es soll so fertig sein, dass es immer wieder funktioniert, über einen eventuell auch längeren Zeitraum. Also Inszenierungen werden ja nicht nur einmal gespielt, sondern 2, 3, 4, 10, 20 Mal, vielleicht über mehrere Jahre. Und es muss immer wieder jeden Abend neu funktionieren. Und das heißt also, ich muss irgendwie alle einschwören. Ich muss irgendwie alle dazu bekommen, dass sie glauben, das ist es. Und das machen sie gern. Oder sie machen es zumindest.
Was haben Sie an dieser Arbeit gemocht?
Dieses Projektorientierte, dieses von Null anfangen, dieses ganz jedes Mal wieder das Haus neu aufbauen und die Chance auch nochmal neue Dinge zu entdecken. Dann fand ich immer sehr spannend, dass ich dauernd neue Leute kennenlerne. Das fand ich auf der anderen Seite auch wieder anstrengend nach einer gewissen Zeit. Deswegen bin ich jetzt auch froh, in so anderen Kontexten zu sein, wo ich auch mal morgens einfach ins Büro gehe und dann mache ich mir einen Kaffee und dann kommen die Leute rein, die ich kenne. Damals fand ich das sehr spannend, dass es immer wieder neue Leute sind. Und dieses Projektorientierte hat mir eigentlich immer gut gefallen, ja, dass man gemeinsam Dinge ausheckt. Dann gibt es so eine Turbophase am Ende, wo alles zusammenkommt und dann sitzt man irgendwie halbe Nächte zusammen, überlegt noch, wer könnte man das machen und das funktioniert nicht so gut, wie verbessere ich das? Also diese Engführung, wo eine unglaubliche Energie entsteht. Und dann ist irgendwie dieser Premierenabend. Und da wusste ich meistens nicht so ganz genau, wie ich das einschätzen soll. Am Premierenabend, finde ich, kann man auch nicht irgendwie eine Distanz haben. Da muss man das irgendwie hemmungslos gut finden. Und dann bin ich meistens nochmal zur letzten Vorstellung gefahren oder in einer späteren und habe das nochmal für mich so abgecheckt, wie ich das so einschätze. Ja.
Und wann haben Sie das, eine Aufführung, eine Vorstellung als Erfolg empfunden?
Naja, wenn dieser besondere Moment entstanden ist, über den wir schon gesprochen haben. Mhm. Wenn also es gelungen ist, dass die Menschen, die dort sitzen, die 50, 100, 1000, 500, 2000, je nachdem wie groß das Haus ist, wenn sie rausgehen und sagen, diese Zeit, diese Lebenszeit, die sie investiert haben, war wertvoll, war interessant, sie waren unterhalten, sie waren angerührt, sie haben gelacht, geweint, sie haben irgendwas über Menschsein erfahren, dann fand ich es ein Erfolg.
Welche Erfahrungen oder Fähigkeiten aus Ihrer Arbeit als Regisseur, auch aus Ihrem Umgang mit Musikern und Schauspielern, war dann später für Sie in Ihrer Arbeit als Professor hilfreich?
Ja, schon dieses Wissen, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, dass ich meine Vorstellungen durchsetze, sondern dass ich versuche, einen Rahmen zu setzen und dann versuchen wir gemeinsam Vorstellungen zu realisieren. Ein Maler, der ein Bild malt, ja, der hat auch mit Widrigkeiten zu kämpfen, aber die sind eher im Material, eher bestimmt, wo was stattfindet. Bei der Regie ist es ja nicht so, sondern sie arbeiten mit lauter Menschen zusammen, es ist eine zusammengesetzte Kunst. Das heißt also, es geht niemals um diese eine Meinung, um diese eine Perspektive, sondern es geht immer darum, Perspektiven zusammenzuführen. Und das hat sehr viel zu tun mit Ausbildung und das hat viel zu tun mit Hochschule, wie das funktioniert. Und auch beim Inszenieren stelle ich ja keine Kopien von mir selbst auf die Bühne. Also ich habe am Anfang meiner Regielaufbahn relativ viel vorgespielt und habe dann gemerkt, die bewegen sich immer so komisch auf der Bühne, ja, sehen alle aus ein bisschen wie ich, ja. Und das habe ich dann zurückgenommen und das habe ich beim Unterrichten eigentlich fast gar nicht mehr gemacht, sondern ich wollte ja, dass die Studierenden das selber finden, dass sie die Bewegung finden, dass sie den Zugang finden. Wenn mal ein Knoten da ist, wenn es nicht weitergeht, gut, dann muss man was vorspielen, dann gibt man was vor, dann schubst man mal jemanden auch in eine Richtung, zwingt ihn auch in eine Richtung, aber letztlich soll er ja das selber tun. Ich bin ja eher so der Coach, ich bin ja der gute Begleiter und diese Art von Gelassenheit ist, glaube ich, ganz gut in meinem neuen Amt auch.
Auch in dem ganz neuen Amt, Hochschulpräsident, gibt es da noch Bezüge zu Ihrer früheren Arbeit als Regisseur und Spielleiter?
Ja, es gibt schon auch Projekte, aber die Zyklen sind natürlich viel länger. Also das heißt also, ob eben ich in meiner jetzigen Funktion Erfolg habe, da ist schon die Frage, was Erfolg ist, aber ob ich die Hochschule voranbringe, das ist ja nicht etwas, was ich dann, wenn es um 19:30 losgeht, um 20 Uhr oder um 22 Uhr weiß. Ja, es sind also sehr viel längere Zyklen, aber ich bin hier noch viel stärker angewiesen darauf, dass es mir gelingt, alle mitzunehmen. Und deswegen überlege ich mir auch bei jeder Entscheidung, bei jedem Ding, was ich tue, Ja, also ist es jetzt gerade wichtig? Vielleicht ist es gerade jetzt für den in dem Moment gar nicht so wichtig, sondern ein anderer Schritt ist jetzt gerade viel wichtiger, dass wir erstmal eine gute Atmosphäre herstellen, dass wir erstmal klar machen, um was es grundsätzlich geht. Und vielleicht geht es dann erst im nächsten Schritt um dieses Detail.
In Ihrer Antrittsrede als Präsident, da haben Sie gesagt, Zitat, wir haben den Anspruch, uns mit Musik, Theater und Tanz in allen Erscheinungsformen auseinanderzusetzen. Wir sind Zukunft. Wir kennen, erforschen und schätzen die Tradition, aber wir wollen nicht stehen bleiben, sondern haben den Anspruch, die Zukunft dieser Künste mitzuentwickeln. Würden Sie das ein wenig erläutern? Wie möchten Sie neben dem Blick auf die Tradition die Zukunft dieser Künste mitentwickeln?
Alle Künste, die wir hier betreiben, erforschen, lehren, kommen aus analogen Zeiten. Die Musik, Tanz, Theater, das geht immer um Kommunikation und das kam immer aus einem Kontext, wo der Rezipient und der Produzent direkt unmittelbar gegenüber saßen. Das ist heute nicht mehr so. Also auch unsere Künste werden überwiegend medial wahrgenommen. Also selbst Theateraufführungen, Opernaufführungen, überhaupt der Umgang mit diesen Medien, mit diesen Künsten entsteht ja häufig über ein Medium. Und das verändert unsere Künste. Das erweitert die Möglichkeiten, aber es verändert das eben auch. Und darüber nachzudenken, was das bedeutet, also wie ist das ja, wenn man plötzlich jede Form von Musik in jeder Sekunde verfügbar hat? Also ich erinnere mich sehr gut, als ich meine erste Schallplatte gekauft habe, das war ja so gefühlt in der Steinzeit, da bin ich in den Plattenladen, ich würde sagen 20 Mal gegangen, um mich dann zu entscheiden, ob ich jetzt dieses Album der Beatles kaufe oder dieses, ja. So, und dann war es eben diese eine Schallplatte, ja. So, und die habe ich herausgetragen und dann habe ich die wie so ein Heiligtum behandelt, ja. Das ist ja heute anders, ja. So, ich gehe eben auf irgendeinen Internetkanal und habe 1000 Möglichkeiten zur Verfügung. Das wird häufig als eine Einschränkung beschrieben. Ich glaube, es ist nicht so, weil es gibt viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich kann als Studierender, ich kann als junger Musiker entscheiden, das ist meine Musik, als Komponist, als Ausübender. Und ich suche jetzt einen Kanal dafür. Und ich werde irgendwo da draußen in der Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden finden, den das interessiert.
Also auch so eine gewisse Demokratisierung der Kommunikationskanäle, die ich als Künstler selber nutzen kann.
Ja, ich hab einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja. Es kann sein, dass es nicht so einfach sein wird, Geld zu verdienen. Es kann sein, dass es überhaupt schwierig ist, meinen Weg zu finden. Also es ist sicher nicht einfach, aber die Möglichkeiten gibt es grundsätzlich.
Und dazu kommen ja noch ganz viele andere digitale Faktoren, Livestreamings von irgendwelchen Vorstellungen und dergleichen. Inwiefern wird all das hier an der Hochschule berücksichtigt? Wie kann man das vermitteln, wenn man Schauspiel oder auch ein musikalisches Fach unterrichtet?
Ich antworte mal gleich. Ich sage noch eine Ergänzung zu dem ersten. Man möchte ja meinen, Popsongs, ganz einfach verfügbar, mit Bildmaterial. Man möchte ja meinen, dass warum gibt es eigentlich überhaupt noch Konzerte? Es ist aber zu beobachten, dass bestimmte Medien, also die CD, gilt mehr oder minder als tot. Es werden Tonträger, werden im traditionellen Sinn immer weniger verkauft. Aber das Faszinierende des Live-Momentes hat ja nicht aufgehört. Ganz im Gegenteil, der ist eher stärker geworden. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite zu beobachten, dass Musik, bleiben wir mal bei der Musik, überall zu jeder Zeit in jeder Form verfügbar ist, medial verfügbar ist. Und gleichzeitig gehen Menschen in Konzerte mit Begeisterung regelmäßig. Weil dieses Konzert immer noch was anderes bietet. Ein Faszinosum, wenn dieser Künstler live da ist. Wobei dieses Live ist ja auch so, wenn da noch 200.000 andere sind oder 20.000 andere, ist es ja auch wieder ein bisschen anders. Also das heißt, man kann auf dieser Doppelschiene fahren. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Wir sind ein bisschen in der Zeit, wo Kutschen noch gebaut werden, aber das Auto schon erfunden ist. Das heißt also, wir haben die Situation, dass die meisten unserer Studierenden die Kenntnisse, die Kompetenzen aus der analogen Zeit lernen müssen, aber gleichzeitig sich auch einstellen müssen, was es für neue Möglichkeiten gibt. Und das macht es für Hochschulen, aber gerade auch für Kunsthochschulen nicht einfach, weil man im Grunde genommen ja Lehrangebote in beiden Bereichen bereithalten muss. Also wir machen was ganz Konkretes jetzt. Mit Hilfe des Landes bauen wir unser Tonstudio zu einem Ton- und Videostudio und sagen einfach, Bild und Ton wird gleichwertig produziert und die Studierenden müssen auch lernen, mit beiden Medien umzugehen.
Und diese Digitalisierungstrends im weitesten Sinne, wir haben ja einige Beispiele aufgeführt, wie wirken die sich noch aus? Also ist das vor allem eine Auswirkung, wenn es um Diskussionen geht, wie Kunst kommuniziert wird, wie man sich auch selber als Künstler in Anführungszeichen vermarkten kann? Oder gibt es auch Fälle, wo diese neuen Medien die Kunst an sich beeinflussen? Wo also zum Beispiel in der Konzeption, in der Erarbeitung eines Stücks, einer Aufführung vielleicht anders gearbeitet wird, weil man weiß, es wird dann später auch als Livestream parallel ins Internet gestellt, als ein Beispiel. Und dem nicht nur live auf einer traditionellen Art und Weise vor einem Publikum präsentiert.
Das eine ist ja, dass die digitalen Medien erstmal das abbilden können, was analog passiert ist. Dass man sowas abfilmt. Ja. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Aber das ist ja nur ein Teil. Dadurch nimmt man das Kreative heraus. Und Sie spielen jetzt auf das Kreative an. Also wir haben einen Studiengang Komposition und dort geht man sehr bewusst damit um, was gibt es für Möglichkeiten, wenn ich Bild und Ton zusammenpacke und wenn ich dort versuche, Dinge zu realisieren, die sonst gar nicht möglich wären. Dass zum Beispiel ich versuche, die Musik, die in dem Moment improvisiert wird, in optische Reize, in Bilder umzusetzen. Dass umgekehrt die Bilder, die entstehen, über Algorithmen, über bestimmte Informationen, die ich vorher, Programme, die ich vorher plane, wie kann ich auf diese Bilder dann wieder als Musiker reagieren? Wie kann eine Maschine darauf reagieren? Wie kann ein Live-Musiker reagieren? Also das heißt, also da wird diese Verbindung von digitalen Inhalten oder digitalen Methoden, besser gesagt, und Inhalten wird dann auch ein kreativer Prozess.
Mit welchen Zielen haben Sie die Position des Präsidenten ansonsten angenommen oder sind Sie daran gegangen? Gibt es bestimmte Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen und die Sie vorantreiben möchten?
Also das Thema Digitalisierung finde ich schon sehr interessant. Finde ich auch wichtig, weil ich denke, dass Digitalisierung ist ja erstmal nur ein, das ist ja die Erfindung des Bleistifts. So, jetzt ist der Bleistift eben nicht mehr Bleistift, sondern ist jetzt was anderes. Ja, ist ja die Frage, was mache ich mit diesem Medium? Und gerade im Bereich der klassischen Musik wird das eher häufig negativ formuliert. Im Sinne von, das ist eine Bedrohung. Ja, ich glaube, es öffnet unglaubliche Möglichkeiten. Und das möchte ich gerne herausfinden für diese Hochschule. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass die Erneuerungszyklen, die technischen in diesem Bereich so wahnsinnig schnell sind und dass wir einfach dieses ganze Equipment da haben müssen, dass wir uns permanent weiterentwickeln müssen. Es ist ja so, dass unsere Studierenden erklären uns Lehrende ja, wie es funktioniert in dem Bereich. Es dreht sich ja komplett um und das stellt uns auch finanziell vor irren Herausforderungen. Aber ich finde, denen sollten wir uns stellen. Das ist ein großer Bereich. Dann finde ich extrem wichtig das Thema Schule. Lehramt, überhaupt Pädagogik oder man könnte auch allgemeiner sagen, das Thema Vermittlung. Also wir leben in einer Welt, wo bestimmte Dinge nicht mehr klar sind. Also Sie können Kunst, Musik, Tanz, Theater, können Sie genießen, können Sie erleben, ohne viel zu wissen. Es ist aber auch eine Kulturtechnik. Und das heißt also, je mehr Sie wissen, desto mehr Genuss haben Sie auch dabei. Das ist wie in allen Bereichen. Ja, Sie können ein Fußballspiel einfach angucken. Wenn Sie die Regeln besser kennen, dann genießen Sie das oder dann sind Sie mehr dabei. Und das ist bei uns genauso. Das heißt also, wenn wir eine stärkere Verbindung mit dem Publikum haben möchten, müssen wir das Publikum informieren. Und das Publikum oder unser Publikum ist nicht mehr automatisch informiert über das, was wir tun, weil sie aus unterschiedlichen Kulturen kommen, weil sie unterschiedliche Hintergründe haben. Das heißt also, dieser Vermittlungsgedanke, der nicht heißt, ich erkläre, ja, ich nehme kindergartenmäßig an die Hand, sondern dass ich einfach versuche, dass ich das Zeichen, das Sprachsystem, was dahinter steckt, dass ich das auch zu vermittle, das wird für uns immer bedeutender. Und ganz banal, also Publikum muss man auch schaffen. Künstler muss man schaffen, ja. Sie müssen irgendwann in ihrem Leben, so zwischen 10 bis 15, 16, 17, müssen sie irgendwie auf die Idee kommen, das ist was Spannendes, ja. Das kann sein, dass ihre Eltern das für sie entscheiden. Das funktioniert eine Zeit ganz gut, aber irgendwann müssen sie es selbst wollen, ja. Deswegen kommen solchen Vermittlerpersonen, kommt eine wahnsinnig wichtige Bedeutung zu. Also wenn Sie eine Musiklehrerin oder einen Musiklehrer haben, der ein toller Typ ist, der Sie begeistert, ja, dann werden Sie sich auch für das Fach interessieren. Ich habe Töchter und die begeistern sich für alle möglichen Sachen und erzählen mir, das ist ein abseitiges Thema in der Schule, schreckliches Thema, aber der Lehrer ist toll. Da finden die es auch toll. Ja, also so läuft das eben. Das heißt also, die Ausbildung von Lehrern ist für uns ein wichtiger Punkt und Ich weiß nicht, ob wir da schon das, den nötigen Punkt an Freiheit erreicht haben, auch in der Gesellschaft, ja, dass wir Lehrer darin stärken, was wichtig ist, nämlich in ihrer Autorität, in ihrer Persönlichkeit, dass sie mit diesem Wissen der Persönlichkeit vor junge Leute treten können und sagen, dafür stehe ich. Und weil ich dafür stehe und weil das faszinierend ist, ist es auch interessant für euch. Manchmal sind wir da sehr in Regeln, Lehrunterrichtsplänen und so weiter verfangen. Und diese Art von Freiheit, die würde ich da gerne noch mehr in das System reinbringen.
Ziemlich zum Anfang unseres Gesprächs haben Sie von denkenden Künstlern gesprochen, von mitdenkenden Künstlern, die Sie hier ausbilden möchten. Und zum Denken gehört ja auch das Wissen. Wie groß ist die Bedeutung der Forschung hier an der Hochschule, neben dem praktischen Lernen von Fähigkeiten und Kompetenzen?
Ich glaube, eine große Rolle. Also es gibt diese Tradition in Frankfurt. Frankfurt war immer eine Hochschule, die sich im Zeitgenössischen gesehen hat und positioniert hat. Zur zeitgenössischen Kunst gehört sehr stark das Reflektieren über Traditionen. Wie sind Traditionen? Was nehme ich aus Traditionen? Wie verwandle ich Traditionen? Wie führe ich die fort? Und wir haben an der Hochschule wissenschaftlich forschende Professuren im klassischen Sinne. Wir haben künstlerische Professuren, aber auch diese Künstler sind ja nicht nur intuitive Menschen, ja, das sind sie auch, sondern sie wissen sehr genau über ihr Handwerk oder das, was sie tun, Bescheid. Und wir haben hier eine sehr starke Bewegung, etwas Neues zu entdecken, nämlich die sogenannte, was man so nennt, die künstlerische Forschung. Das klingt erstmal so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, aber meint, dass man, wenn man die Kunst, kann man von außen betrachten. Das wäre sozusagen die traditionelle Forschung. Aber man kann Kunst auch erforschen, indem man es tut und sich dabei beobachtet, dabei reflektiert. Und auch das ist ein ganz wichtiger Erkenntniswert. Und das ist eine Entwicklung, die gibt es in ganz Europa schon sehr stark. In Österreich, in den skandinavischen Ländern, wo diese künstlerische Forschung oder Artistic Research, wie es heißt, eine wichtige Rolle spielt und auch anerkannt ist. In Deutschland ist man noch ein bisschen zögerlich. Auch so ein bisschen durch so einen vielleicht auch traditionellen Begriff von Wissenschaftlichkeit ein bisschen ja zurückhaltend zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Erkenntniswege gibt. Und diesen Erkenntnisweg darüber, indem ich Kunst mache, indem ich kreativ bin, indem ich ja einfach tue, diesen Erkenntnisweg möchte ich unbedingt stärken an unserer Hochschule.
Wie könnte das geschehen? Wie könnte der gestärkt werden?
Es gibt ja viele Ansätze schon. Es gibt eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, da sitzen Wissenschaftler und Künstler, viele Tänzer drin und die überlegen sich gemeinsam Projekte zum Beispiel. Es gibt im Tanz, gibt es hier ein Projekt, was ein bisschen aus der Hochschule herausgewachsen ist, mit dem die Hochschule verbunden ist. Das nennt sich Motion Bank. Das ist etwas, was William Forsythe hier sehr stark gemacht hat in Frankfurt, was jetzt in Mainz beheimatet ist, wo man angefangen hat, über Video bestimmte Bewegungsabläufe aufzuzeichnen, um sich nochmal klarer zu werden über Dinge. Sowas könnte zum Beispiel, ist ein interessanter Ansatz von Forschung an einer Kunsthochschule.
Und ein Ansatz, der jetzt hier gerade erst im Entstehen begriffen ist.
Die Motion Bank gibt es schon. Ja. Mhm. Es gibt andere Ansätze, an denen wir arbeiten, dass wir versuchen, auch im Musikbereich über Tun Dinge herauszufinden. Die Arbeitsgruppe ist da sehr lebendig. Ja. Und wir versuchen uns nicht so aufzuhalten an so Begriffsbestimmungen. Das ist sehr häufig, man hängt sich auf, künstlerische Forschung, passt es oder passt es nicht. Wir wollen eher so tun, wir planen eine Vortragsreihe, wir wollen Leute einladen im nächsten Halbjahr, um zu entdecken, was ist da möglich und dann unseren eigenen Weg zu bestimmen.
Also viele spannende Initiativen für die Zukunft. Ich denke, es wird spannend sein, das mitzuverfolgen. Danke Ihnen erstmal bis hierhin fürs Gespräch, würde aber zum Abschluss gern noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, man kann es wahrscheinlich schon ahnen. Mit Ihrem Einverständnis natürlich würde ich Ihnen ein paar Halbsätze geben und wir schauen, was Ihnen dazu einfällt, ob Ihnen dazu was einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp sein oder ausführlich, wie Sie mögen. An der Theater- und Musikwissenschaft insgesamt begeistert mich.
Ja, man kann ganz häufig den Gegenstand der Wissenschaft besuchen.
Zu meinen Vorbildern in der Theater- und Musikregie gehört?
Gehörten eigentlich immer wieder unterschiedliche Leute. Also ich gehe immer noch gerne ins Theater und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, ja, das ist es. Wahnsinn. Genau, das ist der Moment. Es gab jemanden, der schon wichtig war für mich, das war Walter Felsenstein, den habe ich gar nicht kennengelernt, aber es war eben der zentrale Musiktheatermacher des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, Musik, Singen und Spielen gehört zusammen. Das sind zwei Kanäle, auf die gesendet wird, der optische und der akustische. Und die Aufgabe ist es, diese beiden Kanäle in einen spannenden Kontext und Zusammenhang zu bringen und dann erreicht man das Publikum auf eine ganz andere Art und Weise. Für mich sind aber auch immer wieder Filme sehr wichtig. Die waren sich gerne ins Kino. Bei Musik, beim Theater muss man häufig relativ kompliziert Karten kaufen und so weiter. Das möchte ich manchmal nicht, weil mein Leben sonst eher so durchgetaktet ist und dann möchte ich spontan gehen können. Das kann ich beim Kino. Und ich mag das gerne, so komplett diesen Flash zu haben. Ja, Dolby Surround Klang, Bilder, Riesenleinwand, so. Das finde ich, auch da habe ich immer wieder viele Dinge rausgezogen für mich.
Lassen Sie sich da komplett verzaubern oder haben Sie da auch so einen gewissen analytischen Blick, mit dem Sie zum Beispiel einzelne Szenen und ihren Aufbau, das Szenenbild, was auch immer, direkt mit analysieren?
Wenn eine Aufführung richtig gut ist, vergesse ich das. Ansonsten bin ich natürlich professionell deformiert und sehe, dass da hinten der Scheinwerfer falsch ist, dass das hängt, dass das die Pause falsch ist, natürlich klar. Also das ist im Theater, kann ich das nicht ausschalten. Im Kino eher, weil ich das Medium nicht so gut kenne, von der Produzentenseite her.
Die Arbeit an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ist für mich
eine große Freude, jeden Tag beglückend.
Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich?
Ich bin nicht so ein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Also ich habe auch kein so gutes Archiv zu Hause, wo ich jetzt meine besten Kritiken abgelegt habe, die ich mir regelmäßig anschaue. Als diese Hochschule hier in Frankfurt mich gewählt hat und eine Mehrheit der Menschen gesagt hat, ja, ich bin der Richtige für hier, das hat mich sehr gefreut.
Lässt sich ganz kurz zusammenfassen, wie so ein Wahlprozess eines Hochschulpräsidenten abläuft?
Es gibt eine Findungskommission und dann gibt es eine größere Gruppe, bestehend aus Senat und Hochschulrat, die sich mehrere Kandidaten angeschaut hat. Es gab zwei Vorstellungsrunden, jeweils 1,5 Stunden, in denen ich ja alle Fragen beantworten musste, auch erzählen sollte, was ich mir vorstelle. Und das war schon auch sportlich. Also in der zweiten Veranstaltung saßen, glaube ich, so etwa 100 Leute, die mich mit Fragen bombardiert haben. Das fand ich schon stark.
Was glauben Sie, was war diesem Gremium, den Entscheidungsträgern wichtig? Warum ist die Entscheidung schlussendlich auf Sie gefallen?
Ja, ist schwierig zu sagen. Das kenne ich nicht. Ich kann nur sagen, was mein Angebot war. Mein Angebot war zu sagen, ich komme aus der Kunst, ich lebe für die Kunst, ich verstehe mich als Künstler und ich will jetzt versuchen, für euch optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Ein Klischee über uns Theater- und Musikwissenschaftler, das wahr ist, ist?
Ich begreife mich ja gar nicht so sehr als Wissenschaftler. Ich begreife mich mehr als Theatermensch. Und ein Klischee, ja, Wein spielt schon eine gewisse Rolle. Ja, man beginnt spät zu arbeiten, ist richtig. Proben beginnen meistens erst um 10. Abends dauert es lange, ist auch richtig.
Kaum jemand weiß über uns, Theater und Musik, Menschen, dass wir?
Dass es ein ziemlich harter Beruf ist, dass es auch einfach um ganz praktische Dinge geht. Dass das, was man da tut, was dann leicht erscheint, das ist ein bisschen wie im Zirkus, meistens eben auf jahrelangem Training ausprobieren beruht, dass es eben nicht nur die Momente im Rampenlicht an der Sonne gibt, ja, sondern dass es eben auch Momente gibt von großer Einsamkeit, wo ich nicht weiß, ist das jetzt richtig, was ich gemacht habe, bin ich auf dem richtigen Weg. Viele Künstler hinterfragen sich sehr stark, auch bekannte, berühmte, erfolgreiche, wo man jetzt mal denkt, ja, wieso hat denn der jetzt Zweifel, aber dieses das ist für einen Künstler ist es sehr wichtig, dass er ein gutes Maß zwischen Selbstbewusstsein und Zweifel findet. Wenn er das Selbstbewusstsein nicht hat, sondern nur Zweifel hat, dann kommt nie was raus. Dann bringt er nichts zustande. Wenn er nur selbstbewusst ist, aber keine Zweifel, entwickelt er sich nicht weiter. Das heißt, er braucht immer diese gute Mischung aus Bestätigung und Infragestellung.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Probieren Sie sich aus. Machen Sie mal. Rennen Sie los. Riskieren Sie was. Das kann man im Studium. Im Studium kann man was riskieren, weil es gibt hier Menschen, die an den Studierenden glauben. Wir haben den Studierenden aufgenommen, wir haben von Hunderten, Tausenden die wenigen gewählt und wollen jetzt mit denen gemeinsam den Weg gehen. Und das kann denen eine große Sicherheit geben, weil wir werden nicht sofort dieses Vertrauensverhältnis, diese Begeisterung aufkündigen. Und deswegen sage ich, probiert aus, riskiert was. Ja. Weil Kunst hat für mich was damit zu tun, dass man an Grenzen geht und dass man versucht, diese Grenzen hinauszuschieben. Und das gelingt nur, indem man überhaupt in die Nähe von der Grenze kommt. Wenn ich mich in so einer Wohlfühlzone bewege und nicht rausgucke, dann kann auch nichts passieren.
Ich finde das ein wunderschönes Abschlussstatement. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.